Wir haben das letzte Mal in Kapitel 4 gesehen, wie Hesekiel verschiedene Vorführungen machen musste unter den weggeführten Juden in Babylonien. Er musste die Belagerung von Jerusalem spielen. Er musste die Hungersnot vorspielen. Mit ganz einfachen Mitteln musste er das geprägte Wort so unterstreichen und verdeutlichen. Jetzt in Kapitel 5 haben wir wieder einen solchen Auftrag für eine Vorführung. Was musste er machen? Sagen wir das kurz zusammen.
Kopf und Barthaar abscheren.
Jawohl. Das war natürlich sehr ungewöhnlich. Denn in Israel war das eine Schande für jeden Mann, wenn er den Bart abschnitt. Also das war für ihn wiederum nicht etwas, das er so schnell gemacht hat. Genauso wie letztes Mal bei der Vorführung mit der Hungersnot. Was war ihm dort auch völlig zuwider? Mag man sich noch erinnern?
Ohne reines Brot.
Ja, er musste ja doch pro Tag eine Tagesration Brot von 200 Gramm durfte er nur noch essen. Und 0,6 Liter Wasser trinken. Und bei der Brotherstellung musste er Menschenkot verwenden. Und das war für ihn sogar ein Schock. Und da hat den Herrn gebeten, ich habe nie so etwas gegessen. Und der Herr hat gesagt, gut, dann kannst du auch Rindermist nehmen. Aber das zeigt uns, diese Vorführungen sind zum Teil nicht einfach, das ging für Hesekiel auch nicht so einfach, sondern das traf ihn zum Teil zutiefst, war ihm innerlich völlig zuwider. Ihn schockierte es zum Teil, und das war auch das Ziel, die Leute um ihn herum sollten schockiert werden, damit sie aufmerksamer Gottes Wort hören, weil sie sonst sowieso nicht hören würden. Also auch da, das war nicht eine kleine Sache, sondern für ihn eine Schande. Also, Haupthaare und Bart schneiden. Weiter, was musste er machen?
Die Haare musste er verwiegen.
Jawohl, und dann?
Drei Teile.
Also gewichtsmäßig in drei Teile teilen, jawohl. Der erste Drittel wurde?
Verbrannt.
Jawohl, und zwar verbrannt inmitten dieser Stadt, die er da gemacht hat, als Modell, nicht wahr? Kapitel 4, Vers 1. Da musste er doch einen Ziegelstein nehmen und darauf Jerusalem einzeichnen. Bei der ersten Vorführung. Und den ersten Drittel Haare musste er also innerhalb dieser gezeichneten Stadt dort verbrennen. Der zweite Drittel.
Mit dem Schwert ging zum Herrscher.
Jawohl. Und der letzte Drittel,
den
musst du verteilen. Und die Bedeutung wird gerade ausgelegt im Bibeltext selber. Liest noch jemand nochmals Vers 12? Vielleicht Peter?
Ein Drittel von dir soll an der Pest sterben und durch Hunger umkommen in deiner Mitte.
Das sind also die verbrannten Haare inmitten der gezeichneten Stadt. Weiter.
Und ein Drittel soll durchs Schwert fallen rings um dich her. Und ein Drittel werde ich in alle Winde zerstreuen. Und ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her.
Jawohl. Was man auch hier merken kann, in der Prophetie werden eigentlich die Verwüstung und Belagerung Jerusalems zur Zeit von Nebukadnezar und die später unter den Römern im Jahr 70 nach Christus, die werden eigentlich zusammengenommen. Denn in der Zeit von Nebukadnezar, da wurde ja das Volk weggeführt nach Babel. Während dann nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, da wurden die Juden in alle 5 Kontinente zerstreut. Aber diese beiden Belagerungen, das haben wir schon letztes Mal behandelt, da wo ihr 390 Tage auf einer Seite liegen musste, 40 auf der anderen, nicht wahr? Da haben wir ja auch schon diese beiden Belagerungen von Jerusalem gefunden. Die eine zur Zeit von Nebukadnezar und die andere 40 Jahre nach der Verwerfung des Messias, da um die 40 Tage auf einer Seite liegen. Das war im Jahr 70 nach Christus. Die gehören irgendwie ganz eng zusammen. Und mag man sich noch erinnern, was ist eigentlich der innere Grund? Warum gehören die so eng zusammen? Quasi wie ein Gerichtsereignis.
Weil sie immer wieder ungehorsam waren.
Ja, ja. Aber das will ich noch nicht ganz erklären, warum das so in der Bibel so eng zusammengefügt wird. Also die 10 Stämme, die sind ja schon weggeführt worden im Jahr 721 vor Christus. Da wurde die Hauptstadt Samaria zerstört von den Assyrern. Die sind dann nicht mehr zurückgekehrt. Aber Juda, eben die Juden im Süden, Jerusalem wurde zerstört im Jahr 586 vor Christus und sie kamen nach Babylon. Und einige Jahrzehnte später, im Jahr 538, kamen sie bereits wieder zurück ins Land. Das ist eigenartig. Warum kamen die zurück, während die aus der assyrischen Gefangenschaft, die kamen nicht mehr zurück? Nun, ist ja bekannt, schon Jakob hatte doch in 1. Mose 49 vorausgesagt, dass der Messias, Schilo, einmal kommen werde aus dem Stamm Juda. Wir können das kurz aufschlagen. 1. Mose 49, die Prophetie von Jakob über die 12 Söhne. Da lesen wir in Vers 10. Wer liest? Gleich Daniel.
Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen.
Jawohl. Da wird also der Stamm Juda erwähnt, schon ab Vers 8. Schilo wird kommen, das heißt der Ruhebringer, der Friedeschaffer, aus diesem Stamm. Das sagt er nicht von den anderen Stämmen, das sagt er nur von Juda. Ja, aber der Messias sollte ja kommen, nach Micha 5, Vers 1, geboren werden in Bethlehem, also im verheißenen Land. Nun war es also nötig, weil der Messias bis 586 vor Christus ja noch nicht gekommen war, dass Juda zurückgeht ins Land, um dem Messias zu begegnen. Darum aus reiner Gnade konnten die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren ins Land, damit sie dem Messias begegnen könnten. Und dann kam der Messias, aber er wurde verworfen und 40 Jahre nach der Verwerfung kam die Zerstörung Jerusalems und damit die weltweite Zerstreuung. So gehören also diese beiden Ereignisse sehr eng zusammen. Eigentlich hätten die Juden genauso wie die 10 Stämme verdient, in alle Welt verstreut zu werden. Aber sie hatten nochmals eine Chance, zurückzukommen und dem Messias zu begegnen. Und nach der Verwerfung ging es dann auch in die weltweite Zerstreuung für 2000 Jahre. Ja?
War aber nicht auch im Anschluss an die babylonische Gefangenführung schon in gewissem Sinne eine Zerstreuung, wenn man jetzt bei Esther liest, dass im Persischen Reich es auch heißt, da ist ein Volk zerstreut in deinem ganzen Gebiet, o König, was ja auch Juden waren, die dann aber eben nicht wieder sich an der Rückführung nach 70 Jahren
ja, hatten. Bestimmt. Wobei zu sagen ist, da kann man noch nicht ganz so deutlich reden von allen Himmelsrichtungen. Denn das war vor allem von Israel aus gesehen im Osten. Gut, man könnte jetzt sagen, natürlich auch im Nordosten und ja. Südosten, ja.
Eben bis Äthiopien ja. Runter, ja.
Aber, nein, Äthiopien noch nicht damals.
Kusch, das Reich. Das
ja, aber da, dort. Ja gut, aber das heißt noch nicht unbedingt, dass auch in Äthiopien die Juden schon waren. Das Persische Reich ging natürlich bis nach Afrika, das ist sicher schon so. Aber die waren ja weggeführt nach Babylon und dann haben sie sich so in diesem Gebiet ausgebreitet im Persischen Reich, als die Perser die Herrschaft übernahmen. Also noch nicht in dem ausgesprochenen Sinn, wie später wirklich in alle vier Himmelsrichtungen und dann eben sogar wirklich in alle fünf Kontinente. Das war bei der ersten Wegführung nach Babylon noch nicht der Fall. Aber dann ab dem Jahr 70 auf jeden Fall. Und so gehören diese beiden Ereignisse sehr eng zusammen. Eigentlich hätten sie verdient, schon bei der ersten nicht mehr zurückzukommen. Sie durften aber kommen wegen dem Messias. Und als der verworfen wurde, kam das Gericht endgültig. Also endgültig im Sinn von bis in die Endzeit. Ja, und das zeigt, diese beiden Ereignisse gehören in der Sicht Gottes sehr eng zusammen. Und darum wird das oft in der Prophetie so zusammengefasst, zusammengerafft, diese beiden Ereignisse. Hier wird allerdings der Grund angegeben. Im Vordergrund steht bei Hesekiel natürlich das Ereignis von seiner Zeit und nicht das Ereignis von 70 nach Christus. Das im Vordergrund. Und da sagt er auch seinen Zeitgenossen, was war der Grund für die Zerstörung Jerusalems? Warum dieses Gericht, das nur ein Drittel, oder sogar ein bisschen weniger von einem Drittel überleben durfte? Sagen wir das kurz zusammen. Was sagt der Text?
Weil sie sich mit abscheulichen Götzen umgeben.
Jawohl, sagen Sie gerade immer den Vers.
Vers 9.
Also um all deiner Gräuel willen, steht bei Ihnen dort um deiner Götzen willen?
Ja.
Ja. Gräuel sind oft Götzen. Nicht nur, aber das ist in diesem Ausdruck mit einbegriffen. Weiter.
Vers 11, weil du mein Heiligtum verunreinigt hast.
Jawohl, die Verunreinigung des Tempels. Das war damals ein großes Problem, wir kommen darauf zurück, wenn wir Kapitel 8 anschauen. Aber auch später, wenn wir denken an die Tempelreinigung des Herrn Jesus. Er hat ja am Anfang und am Ende seines Dienstes den Tempel gereinigt und gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Also auch in beiden Fällen trifft dieser Vorwurf zu, weil du mein Heiligtum verunreinigt hast. Da jetzt durch eure Scheusalen, durch deine Gräuel, aber dort im Prinzip auch, denn es ging ja um den Mammon, das Geld. Die haben ja den Tempel missbraucht, um daraus eine Geldfabrik zu machen, kann man sagen. Haben völlig übersetzte Preise auf die Opfertiere gesetzt. Gut, also da besteht eine sehr direkte Verbindung. Weiter, was sind die Gründe?
Vers 6. Widerspenstlich gegen Gottes Rechtsbestimmungen.
Jawohl. Und das macht ja der Herr Jesus auch zu seiner Zeit wieder zum Vorwurf. Allerdings mit dem Unterschied, da ging es um wirklich Liberalismus gegenüber dem Wort Gottes. Und zu seiner Zeit ging es oft um eine Gesetzlichkeit, die völlig heuchlerisch war und letztlich eben auch gerade dadurch gegen Gottes Wort verstieß. Weiter.
Und er sagt ja, dass es schlimmer als die Nationen ringsumher sind.
Jawohl.
Die ja eigentlich das alles nicht hatten.
Genau. Und das können wir natürlich auch aktualisieren. Für Gott ist es immer schlimmer, wenn das Volk Gottes Dinge tut. Schlimmer als wenn Nicht-Christen diese Dinge tun. Und dieses Problem, das kommt immer mehr auf uns zu, dass auch schwerwiegende Dinge in den Gemeinden auftreten, die eigentlich selbst unter den Ungläubigen auch nicht das Normale sind. Und dann spricht Gott mit in dieser strengen, harten Sprache. Sogar schlimmer als die Länder rings um sie her. Übrigens, dieser Ausdruck, die Nationen rings um euch her, taucht jetzt hier auf. Er kommt nochmals im Vers 7. Und wir werden im Verlauf von Hesekiel sehen, das ist eine ganz typische Redewendung in Hesekiel. Und besonders in den Endzeitkapiteln in Hesekiel, ab Kapitel 33, 34 und so, wird das von sehr großer Bedeutung sein, gerade in Bezug auf unsere Zeit, wo die Länder rings um Israel her eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das kommt also immer wieder vor, dann die Nationen rings um euch her, die sind ganz speziell dort im Visier der Prophetie. Also Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten. Das mal so vorweggenommen.
Der Paulus erwähnt ja auch eine Sünde in 1. Korinther 5, Vers 1, die selbst unter den Nationen nicht vorkommt.
Ja, ganz genau. Dort haben wir ja so einen schwerwiegenden Fall in der Gemeinde und die Gemeinde hat sich da gar nichts Großes draus gemacht. Es ging dort um Hurerei, sogar Inzest, also eine besonders schwere Form, Blutschande, und die Gemeinde hat sich daraus nichts gemacht. Und das Wort Gottes verurteilt das mit solcher Schärfe, die Gemeinde muss dann eingreifen. Aber die Parallele ist heute auch da, dass es Gemeinden gibt, da können ganz schwerwiegende Dinge vorkommen und man lässt das so im Sinn der ganz neuen Toleranz, lässt man das stehen. Oder wenn wir denken an Homosexualität und so weiter, die in der Kirche nicht nur toleriert, sondern sogar noch verteidigt werden, ja, da haben wir genau das, diesen Vorwurf, dass sie schlimmer geworden sind als die Länder rings um euch her. Ich möchte noch die Aufmerksamkeit auf Vers 13 richten. Gott sagt am Schluss, kann das jemand nochmals lesen, den letzten Satz von Vers 13?
Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meinen Namen an ihnen erfülle.
Jawohl. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Sie werden erkennen, dass ich, der Herr, in meinem Eifer geredet habe. Das ist wie ein Refrain. In Ezekiel. Ich habe ihn 77 Mal gefunden. Zieht sich wie ein roter Faden durch. Und zwar mit Variationen. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Oder wie hier. Sie werden erkennen, dass ich der Herr in meinem Eifer geredet habe. Und so weiter. Es gibt also Variationen. Kommt etwa 77 Mal vor. Kennzeichen das Buch Ezekiel. Und was können wir davon ableiten? Wenn die Prophetie der Bibel sich erfüllt, dann können Menschen erkennen, wer der wahre Gott ist. Nämlich der Gott, der in der Bibel gesprochen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie können wir Menschen um uns herum helfen, dass sie Gott erkennen können? Viele denken, heute kann man das nicht mehr so glauben und das ist alles ein bisschen anders und wir sind ja so wissenschaftlich fortgeschritten und so weiter. Wie können Menschen Gott erkennen? Und es ist ja allgemein so geläufig, dass man sagt, Glauben kann man ja nicht beweisen. Also es ist einfach ein Sprung ins Dunkle. Der eine so, der eine denkt so, der andere glaubt so. Aber Hauptsache, man glaubt irgendetwas Schönes und man ist miteinander so recht nett und anständig, ja? Das ist so verbreitete Moral. Aber wir können sagen, nein, wir haben Beweise. Und zwar können wir so hunderte von Prophezeiungen aus der Bibel aufzeigen, wie das vorausgesagt worden war, und es hat sich in der Geschichte nachweislich erfüllt. In Bezug auf Jesus Christus allein schon über 300 Prophezeiungen. Allein im Buch Daniel über Weltgeschichte habe ich mal ausgezählt 200 erfüllte Prophezeiungen. Ja, aufgrund von dem kann man sagen, das ist Gottes Wort, das ist kein menschliches Buch. Und kein anderes Religionsbuch kann solche Prophetie mit dieser Präzision, Genauigkeit über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg vorweisen, vorweisen, dass es vorher geschrieben wurde und im Nachhinein sich erfüllt hat. Also ist das gerade ein Mittel, um Menschen von der Wahrhaftigkeit der Bibel zu überzeugen. Wo wurde dieses Mittel im Neuen Testament eingesetzt?
In den Predigten, in der Apostelgeschichte.
Ja, wo? Da können wir gerade mal ein Beispiel aufschlagen. Apostelgeschichte 9. Da wird die Bekehrung von Saulus und Paulus beschrieben. Und könnte da jemand lesen? Vers 20 und 22. Oder 20 bis 22. Bruno, kannst du?
Und alsbald predigte er in den Synagogen Jesum, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zerstörte, welche diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, auf dass er sie gebunden zu den Hohenpriestern führe? Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist.
Es ist doch erstaunlich, dass in der Bibel doch von Beweisen steht, ja? Es gibt Leute, die sagen, Glauben kann man nicht beweisen. Sonst wäre es ja kein Glaube mehr, ja? Aber die Bibel sagt, Paulus hat die Leute in Verwirrung gebracht in der Synagoge. Und zwar dadurch, dass er beweisen konnte, dass Jesus der verheißene Messias, der Christus ist. Übrigens, das Wort, das im Grundtext gebraucht wird für beweisen, heißt Symbibazo auf Griechisch. Das hat die Grundbedeutung zusammenführen. Und dann Schlussfolgern und dritte Bedeutung beweisen. Das heißt also, es ist ein Beweis, wobei viele Argumente zusammengeführt werden, viele Prophezeiungen, und aus dieser Fülle wird ein Schluss, eine Schlussfolgerung gemacht. Dann muss also dieser Jesus der Messias sein. Und die Schlussfolgerung ist derart überzeugend, dass eben dieses Wort die Bedeutung hat, beweisen. Also zusammenführen, schlussfolgern, beweisen. Es gibt noch ein zweites Beispiel der Apostelgeschichte. Ganz genau. Und das war ja ganz wichtig. Er hat ihnen das ganze Alte Testament erklärt im Blick auf die erfüllte Prophetie. Und so waren diese Jünger natürlich sehr wichtig, um das wieder den anderen weiterzugeben. Das war, das können wir sagen, eine der Grundwaffen der ersten Christen, um Jesus überzeugend als den Erlöser zu predigen. Wir sehen das bei Apollos in Apostelgeschichte 18. Der kam nach Korinth. Er wird beschrieben als in Apostelgeschichte 18, Vers 24, als ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Beredt hatte damals die Bedeutung von belesen und gebildet. Jetzt Vers 27, letzter Satz und 28. Bruno, kannst du?
Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Jawohl. Da haben wir wieder das Wort beweisen. Das ist schon ärgerlich, nicht? Für die Leute, die glauben, dass Glaube nicht bewiesen werden kann. Aber es steht so in der Bibel. Und zwar dieses Wort, wir haben hier zwei interessante Wörter. Erstens mal hatte die Gegenpartei hatte kräftig widerlegt. Kräftig widerlegt. Das griechische Wort heißt hier dia katalenchomai. Ganz langes Wort, aus drei Teilen zusammengesetzt. Elenchomai heißt überzeugen. Und zwar so wie zum Beispiel ein Richter den Angeklagten mit Faktenmaterial überzeugt. Das Wort Elenchomai wird auch so gebraucht bei den Griechen. Das Überführen. Aber wir haben noch die Vorsilbe Kata. Kata heißt eigentlich herab. Das heißt, er hat widerlegt, indem er die Gegenargumente zu Boden geschmissen hat. Und dann haben wir noch die Vorsilbe dia, das heißt durch oder vollständig. Und darum ist es hier übersetzt mit kräftig widerlegte er die Juden. Also er hat die Gegenargumente vollständig zu Boden geworfen, und zwar auf ganz überzeugende Art, wie ein Richter den Angeklagten überführt. Und dann haben wir das Wort beweisen. Hier ist es ein anderes als in Apostelgeschichte 9. Epideiknymi heißt zeigen. Zeigen und dann beweisen. Das heißt, ein Beweis, der ausgezeichnet ist durch seine Anschaulichkeit. Ja? Also der hat das so anschaulich darstellen können, die Erfüllung der Prophetie in Jesus von Nazareth, dass es eben beweiskräftig war. Nun, das ist genau das Prinzip von Hesekiel, von dem Refrain, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Übrigens, das kommt nur vor bis Kapitel 39. Diese 77 Mal. Und dann ab Kapitel 40 bis 48 kein einziges Mal mehr. Kann jemand eine Erklärung geben, warum das plötzlich der Refrain abbricht?
Weil dann zukünftige Herrlichkeit beschrieben wird. Vielleicht.
Ja, und warum soll es dann nicht mehr? Ja.
Weil sie dann gesammelt sind im Land.
Ja.
Dann haben sie erkannt.
Ja, das ist ja so. In Jesaja 11 heißt es doch von dem tausendjährigen Reich, das eben in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird. Wir können das kurz aufschlagen. Jesaja 11, Vers 9. Zweite Hälfte. Peter, kannst du das lesen?
Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken.
Jawohl. Und in Jeremia 31 heißt es ja von dieser Zeit, man wird nicht mehr einer den anderen sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ich gebe die Stelle schnell an. Jeremia, einfach als Referenz, für die, die gerne aufschreiben. 31, Vers 34. Jawohl, danke. Jeremia 31, Vers 34. Und da kommt es auch nicht mehr vor. Sie werden erkennen, denn alle erkennen ja den Herrn. Aber in der Zeit bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, da brauchen wir die erfüllte Prophetie, um Menschen die Augen zu öffnen, damit sie den Herrn erkennen können. Also sehr wichtig, wir müssen das also nicht machen mit Bibelcode oder so, sondern mit erfüllter Prophetie. Der Bibelcode, der haut nicht hin, aber die erfüllte Prophetie haut hin. Also wir müssen die richtigen Waffen verwenden. Ja, ist bis dahin noch eine Frage zu Kapitel 5?
Was war gemeint mit Bibelcode? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ach so, der Bibelcode ist doch bekannt, oder? Den meisten. Oder gar nicht? Also, vor einiger Zeit ist ja ein Buch so populär geworden von Drosnin, der Bibelcode. Da wird behauptet, man könne mit dem Computer beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und zwar haben israelische Wissenschaftler, die haben die Abstände zwischen den Wörtern, den hebräischen Wörtern herausgenommen, sodass es also einen Buchstabenwurm Bandwurm gegeben hat. Und dann haben sie mit dem Computer gesucht, in immer gleichen Abständen, zum Beispiel immer jeder hundertste Buchstabe. Und dann seien plötzlich ganz gewaltige Botschaften herausgekommen. Zum Beispiel kann man dann so die Worte bilden Atombombe und Japan und noch das Datum von dem Abwurf am Ende des Ersten Weltkrieges. Eindrücklich, oder? Oder an einer Stelle ergibt sich dann durch einen bestimmten Buchstabensprung Yitzhak Rabin und das kreuzt sich dann noch mit dem Text, wo es heißt Lakachta Dami, du hast mein Blut genommen. Da heißt es, bei Yitzhak Rabin heißt es Feuer. Der Mörder wird morden. So, ja. Rabin-Mord mit dem Computer in der Bibel gefunden. Und so gibt es also noch viele andere Beispiele. Und man kann zum Beispiel finden, ich habe es nachher auf meinem Computer nachgespielt, solche Dinge, da kann man zum Beispiel finden, Edison, Chashmal, das heißt Elektrizität, und Menorah, Lampe. Ja, da haben wir Edison, den Erfinder der Glühbirne. Gut, ich habe ihn dann gefragt, ob es Roger Libi auch gibt. Und habe das eingegeben so. Und tatsächlich, viermal habe ich es gefunden. Und im ersten Buch Mose zum Beispiel auch. Und sogar mein Ort, wo ich wohne, Aarau, war auch noch drin. In 1. Mose 1 sogar. Na gut, dann habe ich aber mich gefragt, ob... gut, das kann ja noch sein, ein Roger Lieb gibt es ja. Aber da habe ich mich gefragt, ob Rotkäppli auch vorkommt. Und tatsächlich, ich habe Rotkäppli an ganz vielen Stellen gefunden. Aber da fragen sich natürlich schon, ob da etwas...
Sogar auf Schweizerdeutsch, oder?
Ja. Aber mit... genau, Rotkäppli. Schweizerdeutsch, aber mit hebräischen Buchstaben natürlich, ja. Und dann habe ich gesucht... Es gibt keinen Gott. Und ich habe es gefunden, ganz vielen Stellen. Da merkt man also. Und sogar Ein Emet. Es gibt keine Wahrheit. Wow. Vielen Stellen. Ich habe gemerkt, also was ist der Bibelcode für einen Lügner? Ja, und dann habe ich gesucht, Ein Code beim Mikra. Es gibt keinen Code in der Bibel. Und das ist auch gekommen. Also, das ist eine Spielerei. Mit dem Computer, man kann einfach eingeben, was man so will und kann eben springen. Ich kann dem Computer sagen, spring in Abständen von 3 Buchstaben, 4, 5, 6 bis 4500. Dann rechnet er mir das durch und dann bringt er mir das, wo er es gefunden hat. Und dann kann man den Leuten sagen, schau mal, ich habe das gefunden in der Bibel. Da steht Lady Di, habe ich gezeigt. Lady Di, und dann heißt es eben im Text, du hast mir das Blut genommen, und dann steht sogar noch Fotograf. Das ist ja toll, da kann man sogar noch für die französische Justiz kann man noch zeigen, dass da tatsächlich Fotografen damit schuld waren, ja? Aber das ist eine reine Spielerei. Man kann eingeben, was man will, und die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass man etwas findet. Und die meisten Leute haben das ja nicht auf dem Computer. Und dann hören sie es und können es nicht nachprüfen. Und dann ist es schon noch erstaunlich, oder? Aber weil sie noch nie nachgeprüft haben, was da alles noch für Mist zu finden ist. Oder niemand sagt, dass Drosnin, da hat er Clinton gefunden, aber der hat nicht, den Leuten nicht gesagt, dass da unten steht noch Pizza. So Pizza und Clinton, ja. Eben, man sucht einfach das, was man will. Und das, was einem nicht so hineinpasst, das lässt man auf der Seite. Darum, das ist keine Waffe. Das hilft nicht Menschen, um zur Erkenntnis zu kommen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber die erfüllte Prophetie, die wird von der Bibel selber so hingestellt, eben wie wir das hier hatten in Vers 13, und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, in meinem Eifer geredet habe. Oder, das nächste Mal kommt es dann vor, Kapitel 6, Vers 7, am Schluss, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So, ist bis Kapitel 5 noch eine Frage?
Wenn man jetzt 2000 Jahre, nachdem sie wieder zurückgeführt worden sind, die Israeliten nach Israel, erkennen sie eigentlich in Wirklichkeit immer noch nicht, denn Israel ist Evangelisation verboten und die messianischen Juden werden schwer verfolgt.
Gut, also, man kann sagen, in Israel gibt es gläubige Juden, bekehrte Juden. Und zweitens wächst die Zahl von den Juden, die wieder zu dem Gott, zu dem Glauben an den Gott ihrer Väter zurückkehren. Also in dem Sinn wächst die Zahl der, die die Bibel wieder neu ernst nehmen. Und es gibt gerade, ich meine, man sagt ja, ein Fünftel der Bevölkerung ist orthodox, 20%. Und für sie ist ihre Rückkehr ins Land, ist klar die Erfüllung der Prophetie des Alten Testaments. An dem Sinn anerkennen sie die Existenz des Herrn. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Aber, worauf sie anspielen, das ist natürlich noch nicht das Gleiche, wie man, dass man zur Erkenntnis kommt, wer der Messias ist. Und diese Erweckung kommt noch und wird noch zu einem großen Durchbruch kommen in der Zukunft, gerade in den Jahren vor der Wiederkunft Christi. Und dann kommt eben Kapitel Hesekiel 40 bis 48, wo die ganze Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn. Aber in der Zeit sind wir noch nicht. Wir können unsere Zeit immer noch bezeichnen als eine Zeit der Gottesfinsternis, wo viele Menschen vielleicht nicht unbedingt zweifeln daran, dass Gott existiert, aber für sie ist es so, wie wenn der Mond vor der Sonne wäre, ja, und das Licht zudeckt. Aber wie können wir Menschen helfen in der Gottesfinsternis? Eben mit der Prophetie der Bibel. Übrigens, noch einen anderen Vers möchte ich noch herausstreichen. Hesekiel 5, Vers 5. Liest das nochmals jemand?
So spricht der Herr, Herr, das ist Jerusalem. Mitten unter die Nationen habe ich es gesetzt und die Länder rings um es her.
Ja, das ist doch eine interessante Aussage über die geografische Lage von Jerusalem. Und das im 6. Jahrhundert vor Christus, als es noch keine Satelliten gab, die mal gesehen haben, wie die Erdkugel aussieht. Wo befindet sich Jerusalem? Genau am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien, Afrika. Ja. Wenn wir alle fünf Kontinente überblicken, wo haben wir einen Ort, der in dem Sinn, da haben wir eine Karte, in dem Sinn so zentral in der Welt liegt, wie gerade Jerusalem.
Und 38,10 heißt es ja auch Mittelpunkt der Erde.
Ne? Jawohl, und das ist sogar dort, 38, Vers 10, ist es sogar das Wort Nabel. Dort wird allerdings das Land Israel bezeichnet als der Nabel der Erde und hier Jerusalem, die Stadt, inmitten der Nationen und Länder um dasselbe her. Also das ist schon eindrücklich. Das ist eindrücklich, wenn wir so im Nachhinein jetzt eben sehen, im Überblick über die ganze Welt. Damals hatte man ja noch nicht diese Weltkarten, ja? Und das zeigt, Jerusalem ist der geografische Mittelpunkt der Heilswege Gottes mit den Menschen. Da ist der Herr Jesus gestorben, hat die Versöhnung mit Gott dort zustande gebracht und von dort aus ist ja auch die Weltmission gegangen. Das war also ideal. Von dem Ort konnte man sehr gut, sehr schnell Europa erreichen, Afrika und Asien. Und dann erst später die neue Welt. Aber das war, denken wir, Jerusalem wäre in Südafrika. Dann wäre das lange, 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 wäre das Evangelium nur in einem Kontinent Afrika gewesen. Aber durch diese Stellung kam es sehr schnell in drei Kontinente. Und insofern auch für das Volk Israel war das jetzt im negativen Sinn der ideale Ausgangspunkt für die Zerstreuung unter alle Völker. Denn die Juden wurden sehr schnell in die Kontinente Europa, Asien und Afrika zerstreut. Und zwar ab dem Jahr 70 in der gleichen Zeitperiode, wo das Evangelium in alle Kontinente ging. Ja. Ausgehend von Jerusalem, mitten unter den Nationen.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Einige Zerstreuungen sind ja durch Wegführungen gekennzeichnet. Das heißt, die Juden wurden gefangen genommen und kamen in ein anderes Land.
Ja.
Die Zerstreuung nach dem Fall Jerusalem im Jahre 70 durch
ja.
die Römer, da sind sie aber geflohen, da sind sie nicht wegtransportiert worden, oder?
Doch, im Jahr 70, gerade nach dem Fall von Jerusalem, wurden 97.000 Kriegsgefangene deportiert.
Die wurden mit nach Rom genommen zur Vorführung, in den Triumphzug.
Das mal, aber nicht nur, die wurden auch zum Beispiel nach Ägypten verkauft, die kamen auf die Sklavenmärkte und die Preise auf den Sklavenmärkten fielen dann zusammen. Weil es zu viel ist, das Angebot überstieg die Nachfrage. Das hatte übrigens Mose vorausgesagt. Wir können das aufschlagen in 5. Mose 28. In diesem Kapitel haben wir ja alle Wegführungen, die nach Assyrien, die nach Babylon und die durch die Römer vorausgesagt. Lesen Sie vielleicht zunächst Vers 64a.
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde.
Ja.
Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Holz oder Stein.
Und dann Vers 68.
Und der Herr wird dich auf Schiffe nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, und du sollst ihn nie wiedersehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten, aber es wird kein Käufer da sein.
Ja, das ist genau geschehen. Die Preise brachen zusammen und das Angebot war zu groß. Also, die Zerstreuung ab dem Jahr 70 hat verschiedene Gründe. Flucht, Gefangenschaft und es gingen auch nicht alle aus dem Land sofort, sondern auch in den weiteren Jahrhunderten hat das durch Verfolgung und Druck von der römischen Regierung, hat das wieder zu neuen Auswanderungswellen geführt. Also diese Zerstreuung ist ein Prozess über Jahrhunderte hinweg, im Laufe von 2000 Jahren, kann man sagen. Aber es hat immer einen ganz kleinen Kern von Juden gegeben, die sind im Land geblieben. Ganz wichtig, das Land war nie vollständig verlassen. Also einen Überrest gab es immer und das hatte Jesaja schon vorausgesagt. Jesaja 6, wir können das auch kurz aufschlagen. In Jesaja 6, Vers 10 sagt der Prophet voraus, dass Israel mit Blindheit geschlagen wird. Kann das jemand lesen? 6, 10.
Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Augen schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und mit seinem Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung in für sich findet.
Jawohl, also ein Teil von Israel sollte so verstockt werden und den Messias nicht erkennen können. Als Gericht. Weil er abgelehnt worden war. Jetzt Vers 11.
Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und es ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf.
Jawohl. Also, das Land soll in einen Prozess verödet und entvölkert werden. Und das ist geschehen in einem Prozess von 1900 Jahren. Es gab wieder Prozesse, da waren Leute noch drin, da wurden die wieder auch rausgedrückt. Aber ein Wurzelstock sollte in dem Land bleiben. Darum gibt es ganz wenige Juden, die können sagen, dass sie wissen, dass ihre Vorfahren schon vor 10 Generationen in Israel waren. oder eben im Prinzip, oder noch weiter zurück. Das gibt's also, aber es ist nur eine ganz kleine Minderheit, wie Jesaja das vorausgesagt hatte. Und das sollte die Zeit der Blindheit Israels sein. Oder? Der Prophet fragt, wie lange geht das mit der Blindheit? Bis eben diese Totalentvölkerung kommt. Das heißt also, in der Zeit, wo dann das Volk zurückkehrt, da haben wir die Periode, wo Gott dann auch die Blindheit Israels wegnehmen wird. Die erste Einwanderung hat begonnen 1882 und interessanterweise ist auch das letzte Jahrhundert der markante Wendepunkt in der Judenmission. Im letzten Jahrhundert haben sich unzählige Juden bekehrt, wie früher, in den früheren Jahrhunderten nicht mehr. Und man spricht sogar von, ich meine, ihr habt schon die Zahl von 300.000 gefunden fürs 19. Jahrhundert. Und jetzt im 21. Jahrhundert, jetzt, da rechnet man auch vielleicht mit etwa 350.000 bekehrten Juden. Also da zeichnet sich schon diese Wende ab, aber das ist natürlich noch nicht der Überrest von Israel, der kommt nach der Prophetie, der kommt erst nach der Entrückung der Gemeinde. Aber es geht mir einfach nur, um zu zeigen, diese Blindheit hat die ganze Zeit der Zerstreuung gekennzeichnet und in der Endzeit kommt dann die Wende und schließlich mit der Wiederkunft Christi das völlige Auftun der Augen. Ja, es ist Zeit für Pause. Also die Prophetie in Kapitel 6 richtet sich gegen wen?
Das Haus Israel.
Aufgrund von welchem Vers?
Vers 11. Wehe über alle böse Gräuel des Hauses Israel.
Jawohl. Und vorher... Das ist eigentlich ein Unterabschnitt, nicht?
Gegen die Berge Israels.
Jawohl, das ist der Oberbegriff für Kapitel 6. Und dann haben wir einzelne Unterabschnitte. Und dazu gehört auch der Unterabschnitt ab Vers 11. Die werden ja immer schön eingeteilt mit dem Refrain. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, Vers 7. Dann kommt wieder ein Abschnitt für sich, 8 bis 10. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Und dann kommt wieder ein Abschnitt für sich, 11 bis 12. Und das endet Vers 13 mit, und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Und nochmals kommt der Refrain, Vers 14 am Schluss, und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Also wird das Kapitel sehr übersichtlich gegliedert und durch den Refrain eingeteilt. Das Hauptthema ist die Berge Israels. Wenn man die Topologie von Israel anschaut, dann fällt auf, mit einer 3D-Karte, dass es eine riesige Bergkette gibt, die verläuft von Norden nach Süden im östlichen Teil des Landes, oder? Am Mittelmeer ist alles flach, dann geht das rauf. Das entspricht zum großen Teil dem Gebiet, das man heute nennt das Westjordanland. Das ja besetzt wurde 1967 im Sechstagekrieg und um das heute Seil gezogen wird. Wie viel Prozent des Westjordanlandes soll an die Palästinenser und wie viel eben nicht? Das ist ein Gebiet, das ganz besonders zentral ist im Nahostkonflikt. Es kommt einem vor, irgendwie liegt ein Fluch auf diesem Gebiet. Und tatsächlich. Die Wurzel haben wir hier in Hesekiel 6. Warum liegt auf diesem Gebiet ein besonderer Fluch? Was wäre die Antwort? Warum spricht Gott gegen diese Berge? Was haben diese Berge denn Negatives zu bedeuten? Ja, genau. Auf dieser Bergkette an allen möglichen Orten hat man eben diese heidnischen Heiligtümer eingerichtet und auch die Kinderopfer durchgeführt, für den Moloch zum Beispiel. Also ist diese Gegend, diese Berge sind ganz besonders Israel zum Fallstrick geworden. Und deswegen spricht Gott hier das Gericht über die Berge Israels aus. Der Ausdruck die Berge Israels ist typisch für Hesekiel. Wieder so ein ganz speziell typischer Begriff. Kommt 14 Mal vor. Und wir werden sehen, auch gerade und insbesondere in den Endzeitkapiteln, Kapitel 33 bis 39, dort spielen diese Berge Israels eine ganz wichtige Rolle. Und Gott sagt, ich werde diese Berge Israels Israel geben. Obwohl die Völker rundherum den Anspruch auf die Berge Israels erheben. So gewaltig, oder? Also, das ist ja genau die Situation, die wir heute haben, dass die Araber Israel das Recht auf die Berge Israels absprechen. Und die Palästinenser wollen die Berge Israels für sich. Und Gott sagt dann in, wir können das mal kurz abschlagen, aber wir gehen dann erst später dafür gründlich darauf ein. Hochinteressantes Kapitel 36.
Dann müssten doch eigentlich die orthodoxen Juden die Regierung beraten. Das darfst du gar nicht.
Ja, das machen sie auch. Das machen auch viele. Das machen auch viele. Ja, ja. Liest jemand 36, 1.
Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich: Berge Israels, hört das Wort des Herrn.
Noch Vers 2.
So spricht der Herr, weil der Feind über euch sagt: Haha, und die ewigen Höhen sind uns zum Besitz geworden. Darum weissage und sprich: So spricht der Herr. Deshalb, ja, deshalb, weil man euch verwüstet und euch nachstellt von allen Seiten her, sodass ihr dem Rest der Nationen zum Besitz geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschätz der Leute gekommen seid. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Wachrinnen und zu den Tälern, zu den wüst daliegenden Trümmerstätten und zu den verlassenen Städten, die für den Rest der Nationen rings zur Plünderung und zum Spott geworden sind.
Nach Vers 5.
Darum, so spricht der Herr, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet und gegen Edom insgesamt, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele und sein Weideland zur Plünderung zu haben.
Jawohl, und Vers 8.
Ihr aber, Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen. Denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden.
Sieht man, also dieses Kapitel spricht nicht mehr gegen die Berge Israels wie Kapitel 6. Wo das Gericht ausgesprochen wird, sondern hier spricht Gott prophetisch zugunsten der Berge Israels und nimmt sich ihr an. Also das haben wir jetzt so gelesen. Ich werde mich euch zuwenden, Vers 9. Die Zeit des Fluches soll ein Ende haben. Und dann kommt dazu, Vers 2 haben wir gelesen, weil der Feind über euch spricht, haha, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitz geworden. Der Feind spricht, dieses Gebiet gehört uns und nicht Israel. Das ist also hochaktuell, was wir da haben. Man muss es noch in einem größeren Zusammenhang sehen. Kapitel 35, vorher. Gegen wen richtet sich da die Prophetie? Liest jemand Vers 1 bis 3?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht wieder das Gebirge Seir und weissage wieder dasselbe und sprich zu ihm: So spricht der Herr Jehova, siehe, ich will an dich, Gebirge Seir, und ich werde meine Hand wieder dich ausstrecken und dich zur Wüste und Verwüstung machen.
Ja, da haben wir eine Prophetie betreffs Edom. Ja, aber noch genauer gesagt, ist es gesagt worden, Edom, Jordanien, wie kam es ganz genau nach dem Text?
Bergland Seir.
Wie, das?
Das Bergland Seir.
Das Bergland Seir, aber für oder gegen?
Gegen
das Bergland Seir. Seir ist das Gebirgland, dieses Hochplateau in Südjordanien. Also, Kapitel 35 und 36, da geht es um Berge. Aber 35, da geht es gegen die Berge Jordaniens. 36, da geht es für die Berge Israels. Und es geht darum, dass die genau in Kapitel 35 darum, dass Seir, also heute würden wir jetzt sagen Jordanien, das Gebiet der Berge Israels für sich beansprucht hat. Nun, wie ist das geschichtlich gewesen? 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Die Westbank gehörte ja nicht dazu. Denn die UNO hatte das so beschlossen. Aber man wollte dieses Gebiet freihalten, aber im Unabhängigkeitskrieg 48-49, als Jordanien, der Irak, Syrien, Libanon und Ägypten Israel kaputt machen wollten, da hat Jordanien die Westbank erobert und sogar annektiert. Das war gegen die UNO damals, totaler Verstoß. Die haben diese Berge Israels für sich beansprucht. Und dann im Zug des Palästinenserproblems haben dann die Jordanier, als Israel eben im Sechstagekrieg die Westbank erobert hatte, da haben sie gesagt, ja, das soll jetzt für die Palästinenser sein. Wir sehen also diese Länder ringsum, die sind alle unter einer Decke. Aber Jordanien spielt eine Sonderrolle in Verbindung mit der Westbank, denn nach Kapitel 35 hat eben dieses Gebiet die Berge Israels erobert und für sich in Anspruch genommen. Und darum kommt Kapitel 36, Gott sagt, die Prophetie für die Berge Israels, ich werde euch zu einem Bergland machen für Israel. Aber der Gegensatz, der steht vor uns mit Hesekiel 6. Da ist die Prophetie gegen die Berge Israels. Vers 2. Gegen. Israel hat sich schwer versündigt durch diese Berge gegen Gott und darum kommt ein besonderes Gericht über die Berge Israels. Und die Gründe werden genau angegeben. Liest jemand nochmals Vers 4 oder Vers 3 am Schluss? Siehe, ich
bringe das Schwert über euch und werde eure Höhen zugrunde richten.
Die Höhen, das ist ein Fachausdruck für die götzendienerischen Orte auf den Bergen. Weiter.
Und eure Altäre sollen verwüstet und eure Räucheraltäre zerbrochen werden. Und ich werde eure Erschlagenen hinfallen lassen vor euren Götzen. Und die Leichen der Söhne Israel werde ich vor ihren Götzen hinlegen und eure Gebeine rings um eure Altäre streuen.
Jawohl. Also ganz klar wegen dem Götzendienst. Übrigens, woher kommt das, dass ausgerechnet die Berge so gerne ausgewählt werden für diese Opferstätten?
Ja, der Brocken ist doch ein berühmtes Beispiel in Deutschland dafür. Der Brocken im Harz.
Ja.
Da haben die Wenden auch ihre Altäre hergerichtet. Ja.
Aber es ist doch eine ganz andere Kultur. Warum? Warum findet man das dort auch?
Weil man denkt, man ist den Göttern näher.
Näher zum Sonnengott oder Himmelsgott oder Mondgott.
Ja. Aber es strahlt auch von da aus weiter aus. Ja. Was auf dem Berg ist, wird
natürlich,
viel
natürlich. Also so gibt es schon ein vom Ästhetischen her, nicht eine Erklärung. Aber es ist doch eigenartig, in allen möglichen Kulturen finden wir das mit den Bergen.
Oder mit künstlichen Bergen. Wie? Oder mit künstlichen Bergen, wie in Mittelamerika, die Pyramiden, die Opferpyramiden der Mayas und der Inkas.
Ja, und die werden sogar, wurden sogar dort von den Indianern, zum Beispiel in, die Mayas haben gesprochen von einem künstlichen Berg.
Ja.
Also effektiv von Berg sprachen die. Aber denken wir an den Turm von Babel und die vielen Zikkuraten, also Türmen, die man sonst im Zweistromland gefunden hat, übrigens mehrere Dutzend, über 30 Orte. Diese Stufentürme, die nannte man im Akkadischen Zikkuratum. Und das heißt Bergspitze. Das waren also auch künstliche Berge. Aber dort, das Zweistromland ist ja ganz flach, hat keine Berge und auch keine Steine. Und darum hat man in 1. Mose 11, wollte man einen künstlichen Berg bauen. Und damit zu den Göttern hochsteigen. Das war ein götzendienerisches Unternehmen. Und weil man eben keine Steine hatte, dann nahm man eben diese Tonziegel. Aber das Gleiche finden wir in Mittelamerika. Und die sind genau gleich auch in Stufen gebaut, mit einer Treppe vorne hoch. Ja, woher haben die das? Woher dieses Denken? Und in allen möglichen Kulturen findet man dieses Denken, Heiligtümer auf einem Berg. Aber positiv auch. Wo war der Tempel Israels?
Auf dem Berg Zion.
Auf dem Berg Zion. Und zwar auf einem der Berge Israels. Und zwar in Hesekiel 20, können Sie das aufschlagen? Vers 40. Liest jemand?
Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israels, spricht der Herr, Herr, dort wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen im Land. Dort werde ich sie wohlgefällig annehmen und dort werde ich eure Hebopfer einfordern und die Erstlinge eurer Geschenke, all eurer heiligen Gaben.
Jawohl. Also da wird über den Tempelberg gesprochen. Meinen heiligen Berg auf dem hohen Berg Israels. Ja, wir hatten die Berge Israels und das ist der Berg Israels. Das ist der Tempelberg. Aber er wird hier genannt mein heiliger Berg. Und das ist der Gegensatz zum Götzendienst. Aber doch interessant, sowohl im Götzendienst wie auch im wahren Gottesdienst finden wir den Berg. Woher kommt das ursprünglich, dieses Denken?
Vom Luzifer, er wollte seinen Thron über Gott setzen.
Ja, und wir können sogar aufschlagen, Hesekiel 28, so bleiben wir in unserem Buch, ja? Da kommen wir später darauf. In Hesekiel 28 spricht der Prophet gegen den Fürst von Tyros im Libanon. Und ab Vers 11 beschreibt er Satan, diesen Engelfürst, der den Fürsten von Tyros beseelt hatte. Und zwar beschreibt er da Satan vor seinem Fall und dann in seinem Fall. Kann jemand lesen? 28 Vers 11 und folgende.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir band. Durch die Menge deines Handels fühltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest.
und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine.
Ja, das reicht. Also was ist dieser Cherub, dieser Wächterengel, der zum Satan geworden ist? Und zwar war er eingesetzt auf dem Berg, auf Gottes heiligen Berg, Vers 14, und wurde dann von diesem Berg hinweg entweiht. Nun, wir wissen doch, im Himmel gibt es auch einen Tempel, einen originalen. Offenbarung 11, Vers 19, ich sah den Tempel Gottes im Himmel. Und dieser himmlische Tempel ist auch auf einem Tempelberg. Hier haben wir ihn zum Beispiel. Oder in Hebräer 12 wird er genannt der Berg Zion. Das himmlische Zion. Und da war Satan ein Wächterengel in diesem Tempel Gottes, wurde dann aber nach seinem Fall verstoßen. Und von diesem Original her leitet sich das Abbild des Tempelgottes auf Erden her, eben der Berg Zion und darauf der Tempel. Aber Satan pervertiert alles, was Gott macht, und darum finden wir im Heidentum, dass überall auch ein Tempelberg und darauf das Heiligtum. Aber im Fall der Menschen nach der Sintflut, die kamen ins Zweistromland, hatten sie keine Berge. Und dann wollten sie eben einen Turm bauen. Und diese Zikkurate, die man zu Haufen ausgegraben hat im Zweistromland, die sind so in Stufen verlaufen, die und obendrauf der Tempel für den Gott. Also es ist der Tempel auf dem Tempelberg. Und das erklärt dann eben auch, durch die Zerstreuung von Babel sind die Völker ausgewandert, aber die haben dieses Wissen mitgenommen, darum findet man auch diese Stufentürme dann sogar in Mexiko wieder. Sogar übrigens mit den Sagen dazu. Zum Beispiel in Cholula, einer dieser Tempelorte in Mexiko, da sagen die Azteken, Indianer, die hatten einen Ritus, tanzten um den Turm herum und sangen ein Lied von der Sprachenverwirrung und der Völkerzerstreuung. In Verbindung mit dem Turm. Also das ist ganz verbannt, das findet man in allen möglichen Kulturen. Und eben diese Nachahmung des Tempelberges überall, und darum eben auch selbst bei den alten Germanen und hier bei Israel, wo sie wirklich das, sie wussten, wie das Wahre sein sollte und haben das verdreht. Und darum kommt Gottes Gericht über die Berge Israels.
Valhalla ist ja die Burg der Germanen, die ist auch auf einem Berg, wo eben die verstorbenen Krieger dann eingehen.
Ja, ja, darum ist in vielen Mythen der Völker findet man diesen heiligen Berg der Glückseligkeit, wo die Götter sind, und der Olymp bei den Griechen. Und auch die Inder kennen das. In allen möglichen Kulturen kommt das vor. Und sogar bei den Indern, die sprechen von einem Berg, wo die Götter sind, und da entspringen vier Flüsse.
Und wieder ein Paradies.
Ja, natürlich. Und nicht nur dort findet man das. Dieser Gedanke der Flüsse, die dort entspringen. Das Paradies selber war ja auch nicht im Flachland. Sondern das muss ja auch erhöht gewesen sein. Denn es ist eine Quelle und davon kommen die vier Flüsse. Also auch dort haben wir, in Eden selber war schon wieder ein Abbild von dem himmlischen Eden. Darum haben wir ja übrigens Hesekiel 28 haben wir ja gelesen. Ich verstehe, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aber das war ja nicht das Eden, das Gott nur für den Menschen gemacht hat. Und der Satan war ja schon gefallen, die Schlange kam ja dann. Das war das Eden im Himmel. Und dann hat Gott ein Eden auf Erden gemacht. Aber dieser Grundgedanke des Berges, der zieht sich so durch. Und im Heidentum ist das alles Perversion.
Okay. Ja? Es gibt auch noch einen Psalm, ich weiß jetzt nur nicht welchen, wo auch heißt, dass die Berge neidisch schauen auf den Berg, den Gott erwählt hat.
Also jawohl.
Ein neidisches Verhältnis existiert. Konkurrenz.
Ja, das ist in Psalm 89. Nein, 69 ist es. Vers 15 und 16.
Ja, genau. Der Berg Basan ist ein Berg Gottes. Ein gipfelreicher Berg ist der Berg Basan. Warum blickt ihr neidisch der gipfelreichen Berge auf den Berg, den Gott begehrt hat zu seinem Wohnsitz? Auch wird Jehova dort, da selbst wohnen, immer da.
Ja, gut, gehen wir zurück zu Kapitel 6, Hesekiel 6. Übrigens, ganz typisch auch für Ezekiel ist diese Bezeichnung für Götzen. Vers 4. Und ich werde eure Erschlagenen fallen machen vor euren Götzen. Das hebräische Wort bezeichnet eigentlich Rollklötze, wörtlich. Also ein Klotz, den man rollen kann. Das ist ein tiefer, ächtlicher Ausdruck für Götzen. Also Ezekiel sagt nicht mal einfach Götz, sondern er sagt, ich werde eure Erschlagenen fallen machen vor euren Rollklötzen. Und die Leichname der Kinder Israel werde ich vor ihren Rollklötzen hinlegen. Der Ausdruck kommt wie ein roter Faden immer wieder in Hesekiel vor. Ganz typisch. Diese tiefe Verachtung vor diesen, was sind diese Götter? Das sind einfach so Klötze, die man rollen kann, wenn man dran damit Fußball spielt. Eben um zu zeigen, wie töricht, wie dumm ist Israel gewesen, dass sie anstatt den lebendigen Gott diese toten Klötze verehrt haben. Und darum, weil sie diese toten Klötze verehrt haben, werden auch sie in den Tod gehen dort. Das ist der Gedanke. Und ich werde eure Erschlagenen fallen machen vor euren Rollklötzen. Also gerade an diesen götzendienerischen Orten, bei ihren toten Götzen, sollen auch sie tot werden. Tot sein. Eine Höhe ist ganz besonders bekannt in der Bibel. Vielleicht die wichtigste götzendienerische Höhe. Die war aber nicht für einen Götzen, sondern für den Gott Israels.
Das Bethel und Dan.
Ja, Dan. Dan und Bethel. Die Höhe von Dan hat man ausgegraben in den vergangenen Jahren und hat den geweihten Platz dort gefunden. Und es ist ein ziemlich genau ein Quadrat. Und das ist doch frappant, weil der Salomonische Tempel war ja auch auf einem 500 Ellen Quadrat. Wir werden dann später sehen, der Hesekiel-Tempel selber wird wieder ein 500 Ellen Quadrat sein. Also die Imitation ging bis in Details des Tempelplanes hinein. Perversion des Wahren. Also die Höhe Dans, das war ganz im Norden der Berge Israels.
Das heißt schon in Jordanien?
Nein, in Israel. Also auf einer Israel-Reise kann man das besuchen. Ah, ja. Gut, es sind noch weitere Fragen, jetzt gerade zu Kapitel 6.
Ist das dann tatsächlich passiert, so, mit den Erschlagenen, die einfach überall rumlagen und so?
Gut, das können wir nicht nachprüfen, weil wir jetzt keine Dokumente haben, die jetzt genau beschreiben, wie die babylonische Armee gekommen ist und alles eingenommen hat. Aber da, wo die Leute waren, da wurden sie erschlagen. Und darum eben auch auf ihren Höhen, wo sie sich besonders häufig aufhielten, ist es naheliegend, dass dann die Leute dort eben von den Armeen Nebukadnezars erschlagen wurden.
Ja, ich habe noch eine Frage. Psalm 121, wieso stehen da die Berge in der Mehrzahl? Es sollte doch eigentlich heißen, von dem Berg, von dem meine Hilfe kommt.
Ah, gut. Psalm 121. Ja, lies mal Vers 1, Psalm 121, Vers 1, ja?
Ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, der Herr meine Hilfe kommen wird.
Jawohl. Das ist ja eines der Stufenlieder. Psalm 120 bis 134 sind die Stufenlieder. Oder die Lieder der Hinaufzüge, das sind Lieder, die man gesungen hat, wenn man zum Tempelberg ging. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Aber nebst dem Berg Zion spielen auch die Berge darum herum eine Rolle. Lies 125, 1 und 2.
Die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Die um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit.
Jawohl, also da wird speziell gesprochen über die Berge rund um den Berg Zion hier. Und auch diese werden verglichen mit dem Herrn, der so wie diese Berge schützend um Zion herum sind, so ist der Herr ein Schutz um sein Volk her. Nun denken wir ganz kurz über die Berge um Zion hier nach. Welche sind das zum Beispiel? Der bekannteste?
Golgatha.
Ölberg. Golgatha. Also der Ölberg, das ist der Ort, wo der Herr Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel gegangen ist. Dort hat er den Auftrag gegeben zur Weltmission. Apostelgeschichte 1,8. Dort wird er als Richter der Welt, wenn die Weltmission vorbei ist, zurückkehren. Golgatha, der Ölberg ist im Osten. Golgatha ist der Nordwesthügel, Nachbarhügel von Zion. Dort hat der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht. Der Südwesthügel, der heute Zionsberg heißt, das ist der Ort, wo der Herr Jesus das letzte Abendmahl, das letzte Passa gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hat. Und der direkt der Nordhügel von Zion, das ist der Hügel, auf dem der Herr Jesus den Gelähmten in Bethesda geheilt hat. Bethesda, das Haus der Gnade. Wir sehen, all diese Berge rundherum haben in der Heilsgeschichte eine ganz besondere Rolle. Und das Ganze wird noch interessanter, wenn man bedenkt, der Hesekiel-Tempel, den wir noch vor uns haben, der steht, die inneren Vorhöfe stehen auf dem 500 Ellen Quadrat wie der Salomonische. Aber dann wird es einen zusätzlichen dritten Vorhof geben von 500 Ruten auf 500 Ruten. Eine Rute, das sind 6 Ellen. Das heißt 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer. Und wir werden noch sehen, dass der Tempelberg in der Zukunft durch diese schrecklichen Erdbeben und geologischen Verschiebungen, die es geben wird in der Drangsalzzeit, wird der Tempelberg aufgehoben werden. Das wird also eine Auffaltung geben. Darum wurde er in Hesekiel 20, wo wir gelesen haben, der mein hoher Berg genannt. Hesekiel 40 wird der Tempelberg auch als hoher Berg bezeichnet. Und Zacharja 14 heißt es, das Land Israel wird abgeflacht werden und der Jerusalem wird erhoben werden. Das heißt also, die Topologie wird so verändert, dass das alles aufgefaltet wird und so, dass schließlich ein Vorhof gebildet wird von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Dadurch werden die Nachbarhügel alle integriert in den Vorhof der Heiden. Der Ölberg, der Berg des Abendmahles, der Golgatha-Hügel und Bethesda. Das kommt alles in das Quadrat von 1,5 auf 1,5 Kilometer rein. Insofern werden all diese Berge zusammen geschmolzen mit dem Berg Zion. Ja, wir sind eigentlich durch mit der Zeit. Ist noch eine Frage? Zum Schluss.
Ja. Vorher schon weggeführt worden und wieder zurückgekehrt sind. Die werden aber nachher bei der Rückkehr allgemein, sind die jetzt schon praktisch auch am Zurückkommen oder kommen die denn erst in...
Ja, also auch die 10 Stämme werden zurückgeführt und es ist auch so, dass zurzeit gibt es ja verschiedene ethnische Gruppen, die sich mit den Stämmen Israels identifizieren. Und zum Beispiel ein Stamm in Indien bezeichnet sich als Manasse. Und von dem sind jetzt schon eine ganze Reihe nach Israel gekommen. Aber man ist sehr vorsichtig mit diesen Behauptungen, denn es gibt bestimmt auch Volksgruppen, die das einfach so behaupten und da hat es nichts dran. Also man ist sehr, sehr vorsichtig. Aber es scheint, dass immer mehr solche Stämme identifiziert werden können und verstreut unter den Völkern. Aber da gibt es auch eine Rückkehr, aber eben erst in der Endzeit. Nicht so, wie das jüdische Volk eben nach ein paar Jahrzehnten schon aus Babylon zurückkehren durfte, um dann wieder in die Verstreuung zu gehen.
Ich habe jetzt gemeint, weil jetzt werden wir immer mehr zurückgeführt.
Ja, das sind also hauptsächlich Juden, oder?
Ja.
Aber die 10 Stämme selber, auch da ist etwas im Tun. Ja, dann wollen wir noch zusammen beten.